Mein Schwiegervater, der ist im Außendienst beim Grassl gewesen, der hat gesagt, ich soll mich doch auf die Stelle des Talbrenners bewerben. Prompt haben sie mich auch genommen, scheinbar wegen Vitamin B. Ich habe dann quasi Berg und Tal übernommen, also Berg im Sommer und Tal im Winter. Seit 1602, also seitdem die Grassl Schnapsbrenner, bin ich der erste 15. Schnapsbrenner. Das ist nicht der pannonische Enzian, sondern der gelb-punktierte Enzian. Dann habe ich dann Berg von Wurzeln mit 1200 Kilo. Für den deutschen Staat ist es keine Brennhütte, sondern ein Steuerlager. Wetter, Klima kann man sich alles anpassen, aber den Menschen kann man sich einfach nicht anpassen. Wir haben das alleine gerecht auf dem pannonischen Enzian in ganz Europa. Mittlerweile ist einer dümmer wie der andere. Zeit lassen, Enzian trinken. Vielleicht wäre auch mein Asche da oben verstreut. Bei unseren Wurzengraben, die haben auf die Brennhütten das Recht. Das Bier müssen uns zahlen und da kommen halt auch so Erfindungen wie jetzt die Enzian-Schorle oder sowas. Weil ich zweimal Gold im MG geschossen habe, bin ich einem MG-Schütze auf dem Panzer geworden. Berchtesgaden ist einfach der Traum da, wo man leben möchte. Mir hat schon immer der Berg gereizt. Und die alle sagen immer, die Saugasse ist eine Sau. Aber das Schlimmste ist von der Saugasse bis zum Fundensee. Es war schön, aber anstrengend. Also viele Leute. Und eigentlich mag ich nicht viele Leute. Jeder Tag war spannend. Welche Leute kommen, wie viele Leute kommen. Warum kommen die Leute überhaupt auf? Ich habe zur Vereidigung so einen Stoß Papier gekriegt, für was ich jetzt ins Gefängnis gehen kann. Wenn ich nichts angemeldet habe und sie kommen und die Brennblase ist warm, dann kriege ich Anzeige wegen Verdacht auf Schadbrennen. Das Einzige, was Grassl gewusst hat, dass man den Schnaps trinken kann. Sonst habe ich eigentlich von Grassl nicht recht viel gewusst. Ich habe nur Pflichten, keine Rechte. Wenn ich jetzt nach Kroatien fahre, dann trinke ich ins Lubowitz. Der muss auch mindestens 50% haben, weil sonst schmeckt er nicht. Das Schlimmste da oben sind die Leute. Man hört sich über den Königsweg an, wie wir sagen, die Reisenautobahn, wenn sie da schon schreien anfangen. Hast du schon bestehst drauf, auch Nationalpark und was ist, aber sie blären alle. Man hört einen Gast, hört man immer schreien. Im Internet steht aber nichts drinnen, dass es schlecht Wetter wird. Ich habe gesagt, ich sehe da hinten die Regenfahnen schon, bleibt halt kurz da. Was wissen Sie denn schon? Sie haben ja kein Internet. Das ist halt der pannonische Enzian, den wir graben. Der hat eine violette Blüte. Dann behaupten sie aber, das ist kein Enzian. Weil Enzian ist blau. Und der ist ja bloß so groß, wie kann der so große Wurzeln haben? Nachhaltig seit 1692, das kann eigentlich fast keiner sagen. Der hat jetzt behaupten, ich bin der einzige hauptberufliche Bergbrenner Deutschlands. Ja. Aber sonst lasst es da mal mit Bier und Schnaps eigentlich gut leben. Ja. Und lasst es mal bloß nicht auf der Hütte. Das ist erst so gesagt.
Herzlich willkommen zu Berchtesgaden Impossible, dem Podcast, den ihr gehört und gesehen haben müsst, wenn ihr mehr zu den Einheimischen hier bei uns in der Region kennen. Okay, jetzt haben sie mich rausgebracht.
Zeit lassen, ins Ertrinken.
Das ist so schön. Heute bei mir zu Gast. Ein Mann, der mit beiden Beinen fest in der Heimat steht und dessen Arbeit tief mit den Bergen des Berchtesgadener Landes im wahrsten Sinne des Wortes verwurzelt ist. Max Ehrlinger. Geboren und aufgewachsen in Berchtesgaden ist Max ein echtes Kind der Region. Sein Weg führte ihn in handwerkliche Berufe, Holz, Berge, körperliche Arbeit und Verantwortung. Ob beim Gebirgsjägerbataillon, als Holzbearbeitungsmechaniker oder viele Jahre als Hausmeister am Kehlsteinhaus, immer ging es um Verlässlichkeit, Präzision und Respekt vor Ort und Aufgabe. 2017 wechselte Max zur Enzianbrennerei Grassl, zunächst als Talbrenner, dann als Bergbrenner. Ein Beruf, der heute fast schon selten geworden ist. Seit 2021 vereint er beides, Brennen im Tal und oben am Berg. Und seit 2022 trägt er zusätzlich die Verantwortung als vereidigte Zollhilfsperson. Max steht für echtes Handwerk, gelebte Tradition und eine Arbeit, die man nicht lernen kann, ohne sie zu leben. Eine Arbeit, die Geduld braucht, Erfahrung und ein tiefes Verständnis für Natur und Region. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Und dass wir über deinen Weg heute sprechen können, das Brennen am Berg und das Leben zwischen Tal und Berg. Herzlich willkommen, Max.
Danke für die Einladung.
Sehr schön, dass du da bist. Ich starte immer mit so ein paar Icebreaker-Fragen, um so ein bisschen die Spannung rauszunehmen.
Okay.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Berg oder Tal?
Berg.
Nutella-Brot mit oder ohne Butter?
Definitiv ohne Butter.
Sehr gut. Enzian oder Zirbe?
Meisterwurz.
Lieblingsschnaps?
Meisterwurz.
Okay. Frühaufsteher oder Nachtmensch?
Kommt drauf an, wegen was.
Okay.
Das war eigentlich eher Frühaufsteher.
Okay. Schnaps brennen oder lieber Schnaps probieren?
Na, lieber brennen.
Okay. Kaspressknödel oder Kaiserschmarrn?
Beides.
Okay.
Erst so, dann so.
Das ist eine gute Antwort. Bier oder Schnaps?
Bier.
Okay. Was ist der schönste Ort für dich im Berchtesgadener Land und warum?
Ich darf das behaupten, am Grünsee oben, weil da einfach nichts und keiner ist. Das ist einfach schön oben.
Ja.
Himmel auf Erden.
Gibt hier schon viele Orte.
Ja, natürlich. Das ist tatsächlich, aber oben ist halt wirklich schön.
Ja. Okay, da war ich noch nie, da muss ich mal hin.
Ja.
Was darf in deinem Kühlschrank nie fehlen?
Tja, Berchtesgadener Milch.
Okay, trinkst du Kaffee mit Milch?
Ja, aber nur ein Schlickerl, dass er eine leichte Farbe hat.
Okay.
Genau.
Sehr gut. Du bist in Berchtesgaden geboren und bist dann in die Holzrichtung gewechselt nach der Schule.
Genau.
Nach Freilassing, gell? Da hast du...
Das Berufsgrundschuljahr gemacht, als Schreiner quasi, oder beziehungsweise Berufsgrundschuljahr in die Holzrichtung ist eigentlich überall dasselbe. Und das hat mir richtig gut gefallen und dann habe ich beschlossen, dass ich dann eine Lehre in der Richtung Holz mache.
In der schönen Ramsau?
In der schönen Ramsau bei der Firma Dietrich.
Das hat mich gleich irgendwie gefreut. Das ist gleich wieder mit der Ramsau, doch?
Ja.
Wie bist du ursprünglich zu dem Thema Holz, also dass du in diese Holzrichtung gegangen bist? Hast du das als Kind irgendwie auch immer schon Interesse dran gehabt oder kommst du aus so einer Sparte auch her?
Na, aber ich habe in der Schule viel Praktikas gemacht, Steinmetz oder Maler und was ich ist. Und ich muss sagen, Holz ist einfach das lebendigste Element, das lebendigste Element, was man so bearbeiten kann. Und das hat mir schon einfach so gefallen. Mein Opa war damals Schnitzer. Und also Hobby-Schnitzer, sage ich jetzt mal. Und das ist einfach ein schönes Holzwerk, also ein richtig schönes Werk, ein Werkstoff, ein richtig schöner Werkstoff ist das. Macht Spaß, mache ich auch noch gern mit dem Holz zum Arbeiten. Meine Hauptaufgabe am Bergmann auf den Brennhütten ist ja die Instandhaltung von den Hütten, sage ich jetzt mal. Und das macht immer wieder Spaß, was Neues auszuprobieren und halt mit dem Holz zu arbeiten.
Dafür ist natürlich perfekt auch, ne, in der Kombination, dass du dann auch die Hütten tatsächlich super instand halten kannst, weil du es gelernt hast.
Genau.
Ja. Den Zaun selber setzen kannst, damit die fremden Schafe nicht dazukommen.
Ja, so ungefähr.
Dadurch, dass du ja hier in der Gegend geboren und aufgewachsen bist, was bedeutet Heimat für dich?
Ah, Heimat bedeutet für mich alles. Also letztens hat mir ein Kollege gefragt, wenn mich im Berchtesgaden nichts halten würde, wo würde ich hingehen? Er hat gesagt, nirgends, weil Berchtesgaden ist einfach der Traum, da wo man leben möchte. Gell, so.
In die Schönau? Oder
ja, ich bin ein gebürtiger Schönauer. Also da dachte ich von Berchtesgaden wieder zurück in die Schönau.
Aber Schönau oder Königssee?
Nein, ich bin Schönauer, also geborener Schönauer. Genau, geboren, aufgewachsen in der Schönau. Also Schönau am Königssee heißt es ja heutzutage.
Sehr gut. Aber das ist tatsächlich, gerade die Menschen, die hier auch geboren sind, für die bedeutet es, also für viele ja auch tatsächlich einfach hier alles, ne? Ja. Weil es einfach, gut, auch eine wunderschöne Gegend ist zum Leben, muss man ja auch dazu sagen, ne?
Nein, es sind viele Freunde von mir, die haben dann irgendwann gesagt, sie gehen jetzt studieren und sie kommen nie mehr wieder nach Berchtesgaden zurück. Bis jetzt ist jeder noch wieder zurückgekommen, also... Berchtesgaden ist wirklich ein Ort, wo man immer wieder zurückkommt.
Ja, das stimmt.
Ja.
Und dann hast du bei der Bundeswehr auch dein Bundeswehrdienst gemacht, bei den Gebirgsjägern.
Genau, ich war bei den Gebirgsjägern. Ich war damals, darf man so nicht sagen, aber ich war Kindersoldat, ich war freiwillig mit 17, vor der Lehre quasi. Und hab dann wollte eigentlich die Richtung Hochgebirgszug einschlagen, aber da ich ja minderjährig war, war die Gefahr zu groß, dass ich mich dort verletze ich mich quasi. Und dann bin ich, weil ich zweimal Gold im MG geschossen habe, bin ich in einem MG-Schütze auf dem Panzer geworden. Bei den Fernmelder.
Aha.
Bei den Gebirgsjäger. Genau.
Siehst du?
Ist nicht so gefährlich auf dem Panzer, wie im Gebirge rumkreien. Scheinbar. Aber das ist dann so gewesen, ja.
Hat dich damals der Berg schon gereizt?
Mir hat schon immer der Berg gereizt.
Gehst du auch gerne Berg?
Ich gehe definitiv gerne Berg, ja.
Ja, dann passt es mit dem Bergbrennen ja tatsächlich auch sehr gut, gell? Besonders so ein Fundensee.
Ja.
Da ist die Strecke ja das, was ich jetzt, ich bin selber noch nicht da gewesen, aber ich habe deine ganzen Filmchen gesehen, die so bei Servus TV und BR3, glaube ich, war ja auch im Bericht.
Ja.
Genau, da hat man die Strecke ja auch gesehen.
Genau. Also es schaut aber schlimmer aus, wie es ist. Und die alle sagen, weil die Saugasse ist eine Sau, aber das Schlimmste ist von der Saugasse bis zum Fundensee. Das ist ja auch das schlimmste Stück, weil es einfach so zieht.
Ja.
Saugasse ist relativ schön, du machst innerhalb von kürzester Zeit 400 Höhenmeter. Also ich habe es mal ausprobiert, das sind ungefähr 25 Minuten, wo man die 37 Serpentinen aufgeht. Länger ist es nicht. Aber der Rest von der Saugasse zum Kerlingauer oder zum Fundensee um, das ist halt dann eine Lura. Das ist die Sau.
Ja, das hört sich definitiv danach an. Ich glaube, ich muss die Tour auch mal gehen. Vielleicht kriege ich das den Sommer mal hin.
Aber es ist machbar. Also 3 Stunden brauche ich ungefähr. Von Bartlamy bis am Fundensee auf. Also ist, sage ich jetzt mal, nicht schlimm.
Okay. Komm. Und nach deiner, also nach der Gebirgsjägerin hast du deine Ausbildung gemacht?
Genau, ich bin bis Oktober 2007 beim Barras gewesen und habe dann gleich im 1. Oktober dann beim Dietrich angefangen. Also eigentlich einen Monat später wie offiziell. Habe dann zum 1. Oktober direkt beim Dietrich angefangen, genau. Habe dann 3 Jahre mehr Lehre gemacht als Holzbearbeitungsmechaniker, wie es auf Deutsch heißt. Also als Sägler. Und genau. Leider bin ich dann nicht übernommen worden, hätte ich aber auch nicht weitergearbeitet. Da haben mit mir dann nur ein paar ausgestellt. Und ja, dann habe ich dann irgendwann mal beim Kehlsteinhaus angefangen.
Das finde ich auch super spannend. Ja. Beim Kehlsteinhaus warst du als Hausmeister angestellt.
Ja.
Stelle ich mir auch interessant vor. Da, also ich meine, da ganz oben am Berg hast du ja nochmal ganz andere Herausforderungen. Also es ist ja nicht wie ein Hausmeister jetzt in der Ramsau in der Grundschule.
So. Ja, das ist ein bisschen anders.
Wie waren die Jahre für dich?
Es war schön, aber anstrengend. Also viele Leute und eigentlich mag ich nicht viele Leute.
Da passt dein jetziger Job doch sehr gut.
Ja, schon. Nein, ja, schon eine Kundschaft bzw. Leute, die was mich immer besuchen oder die was allweil da sind. Egal, ob schlecht oder schönes Wetter. Aber halt nicht die Massen. Also Kehlsteinhaus ist schon brutal. Und das Problem ist halt, es ist staatlich. Man darf als Hausmeister nicht recht viel zum selber machen. Also es ist halt dann, sage ich jetzt mal, eher Koordination von den Firmen. Mhm. Aber es war trotzdem schön da oben und die Kollegen waren auch immer top drauf. Hauptsache Slowaken. Geil, ist auch noch mehr lustig.
Das stimmt.
Genau. Na, sonst?
Was war das spannendste Erlebnis für dich da oben am Berg?
Spannendste Erlebnis? Ha, kann ich so jetzt nicht sagen. Also das Coolste, was ich mir erlebt habe, das Unwetter von oben zu sehen. Das quasi oben war das schönste Wetter und aus der Ramsau ist wirklich eine schwarze Wand, also schwarze Decke über Berchtesgaden gekommen und du hast von oben die Blitze gesehen. Das war schon richtig cool.
Okay, das ist, ja.
Aber sonst, jeder Tag war spannend. Wenn die Leute kommen, wie viele Leute kommen, warum kommen die Leute überhaupt da?
Ja, warum?
Ja, es ist schon ab und zu, denke ich mal schon, die haben keine Ahnung von dem, was da unten echt passiert ist. Aber es gehört halt dazu.
Es nimmt mittlerweile schon mehr ab, gell? Das ist eher wegen der Aussicht vermutlich der Hauptgrund ist schon mittlerweile als der geschichtliche Hintergrund.
Weil es, sag ich jetzt mal, ein ganz kleiner Teil von dem Gebäude ist überhaupt so Hintergrund, Aufklärung, sonst ist es eh nur eine Wirtschaft.
Ja.
Genau.
Ja. Und wie bist du dann dazu gekommen, da zu gehen? Und danach bist du ja gleich zum Enzian-Grasl, gell?
Genau, ich war dann über den Winter, war ich nur beim Elektriker, beim Aushelfen. Also da im Winter ab und zu mal ausgeholfen bei einem Spezi. Und mein Schwiegervater, der ist im Außendienst beim Grasl gewesen und der hat gesagt, ich soll mich doch auf die Stelle des Talbrenners bewerben. Und prompt haben sie mich auch genommen, scheinbar wegen Vitamin B. Und ja, und hilft immer. Und im Jahr davor, beziehungsweise kurz vor mir, hat der langjährige Bergbrenner, der Hupsi, oben aufgehört. Also im Winter 2017, genau, 16 auf 17 hat er aufgehört. Und da war dann auch relativ schnell klar eigentlich, dass ich den Job da oben übernehme. Weil der Lukas, der was mich sonst so eingelernt hat, im Tal und am Berg, der wollte studieren gleich nach der Lehre. Und hat das dann auch gemacht und 2019 habe ich quasi die Bergbrennereien übernommen und einen Ersatz in Tal gehabt. Und das ist dann gegangen bis 2021 oder 2021 und dann habe ich beides übernommen. Der andere ist in die, also Talbrenner ist in die Abfüllung gewechselt und ich habe dann quasi Berg und Tal übernommen, also Berg im Sommer und Tal im Winter. Und das machen wir so seitdem auch und seit 2, 3 Jahre bin ich halt auch Zollhilfsperson. Das hat den Hintergrund, auch beim Zoll gibt es Personalmangel. Die jungen Leute wollen Dienst an der Waffe machen, wenn sie zum Zoll gehen, sage ich jetzt mal. Und wir haben eigentlich bloß 2 Personen für 3 Landkreise, also 2 Zöllner für 3 Landkreise. Da ist aber nicht nur Schnaps dabei oder Alkohol, sondern auch Tabak oder Öl und überall, wo Steuer drauf ist. Ja. Und wenn wir am Fundensee haben oder wenn ich am Fundensee bin oder auf der Wasseralm, dann braucht diese Person ungefähr 2 Tage für eine Brennerei. Umgerechnet kann die in 2 Tagen 3, 4, 5 Brennereien machen.
Ja.
Und da haben wir quasi von der Generalzolldirektion so eine Sonderregelung gekriegt und das nennt man offenen Verschluss. Gibt es einzigartig in Deutschland, wir sind die einzige Brennerei, die was das hat. Das bedeutet, ich bin der Verschluss, aber die Brennerei ist betrieben wie eine Abfüllungsbrennerei, also offen quasi. Und ich muss halt dementsprechend alles dokumentieren und die Ware so herrichten, dass sie es im Tal auch unabhängig von mir kontrollieren können. Und erst dann, wenn beide Sachen da sind, also meine meine Aufzeichnungen, die Aufzeichnungen von Lukas und die Ware, dann kommt erst der Zoll und überprüft es. Und das, wenn ihm übereinstimmt, dann kriegen wir das Hackerl und sagen, passt.
Ach krass.
Genau.
Hätte ich gar nicht gedacht, dass. Entschuldigung, wir leben in Deutschland, aber und die ganzen Vorgaben, dass du das tatsächlich auch selber dann machen darfst, dass es da dann doch so Ausnahmenwege gibt, die möglich ist. Darfst du auch selber dann oben, wenn du jetzt am Fundensee oder so bist, die, wie heißt es, Blombe?
Also Blomben selber darf es auf jeden Fall ziehen, verblomben muss der Zoll.
Okay.
Genau, aber durch das, dass es offener Verschluss ist, wird eigentlich nicht mehr offiziell verblombt. Genau. Und wir haben eine Verschlussbrennerei im Tal unten und jetzt mittlerweile seit heuer, die haben wir aufgestellt, eine Verschlussbrennerei auf der Eckerleiten. Und das sind halt beides, läuft die ganze Ware durch die Uhr durch und diese Uhr wird dann vom Zoll kontrolliert, einmal im Monat.
Ja, aber es ist eine mega Lösung dann tatsächlich, ne? Weil ich meine, es für beide Seiten sehr einfacher macht.
Genau, genau.
Ja. Ach krass, siehst du, ich bin fest davon ausgegangen, dass das doch da garantiert nicht geht in Deutschland.
Ja, nein, es ist schwierig, weil du sagst ja, wir sind da in Deutschland, ich habe zur Vereidigung so einen Stoß Papier gekriegt, für was ich alles ins Gefängnis gehen kann.
Oh, schön.
Also ich habe nur Pflichten, keine Rechte. Aber ich sage mal jetzt, es ist nicht schlimm. Also wenn man sich wirklich an alles hält.
Kannst du den Stapel auswendig? Nein, was du nicht darfst.
Das ist aber, ich habe meine Ordner immer dabei. Also egal auf welchen Hütten, dass ich bin.
Ja.
Und da muss ich halt auch vorzeigen, falls wirklich ein auswärtiger Zöllner kommt oder sowas, dass ich das machen darf. Genau, aber wir müssen ja trotzdem alles komplett so wie bei der Abfüllungsbrennerei anmelden. Also vorher anmelden.
Ja.
5 Werktage vorher anmelden, dass sie auch Bescheid wissen, dass wir wirklich brennen. Und da ist halt dann wirklich auch, wenn ich nichts angemeldet habe und sie kommen und die Brennblase ist warm, dann kriege ich Anzeige wegen Verdacht auf Schwarzbrennen. Es ist halt dann einfach so. Ja, wir sind in Deutschland.
Genau. Dann kommst du doch wieder ein bisschen zurück.
Genau.
Okay, aber noch was zurück. Du hast als Talbrenner angefangen, hast dir aber gar keine Ahnung davon gehabt, oder? Oder hast du irgendwie, also außer dass du den Schnaps getrunken hast?
Genau, das Einzige, was Grassl gewusst hat, dass man den Schnaps trinken kann. Sonst habe ich eigentlich von Grassl nicht recht viel gewusst. Nein, wir waren früher schon, unser Lehrer damals, Gott hab ihn selig, der ist auch schon gestorben, der hat auch viel drauf gesetzt, dass wir viel von der Heimat mitkriegen. Mhm. Und Wandertag oder sowas sind wir öfters mal am Briersberg vorbeigekommen und haben uns das damals vom Hupsi schon erlassen, also als Grundschüler.
Ja.
Wir haben zwar keinen Schnaps nicht trinken dürfen, aber wir haben erfahren, was da überhaupt passiert.
Ja, okay.
Genau, und das habe ich dann auch schon wieder lange vergessen, bis ich dann zum Grassl gekommen bin und dann ist das alles wieder aufgekommen. Mhm. Meine Kindheit quasi, dass ich da schon mal war und das habe ich ja schon mal alles erklärt gekriegt. Aber sonst habe ich eigentlich mit dem Grassl nicht wirklich viel Berührung gehabt. Ne?
Hast du dann eine Ausbildung machen müssen als Brenner oder wie liefen die ersten Wochen, Monate ab, dass du quasi in diesen Teilbrennerjob reingekommen bist?
Ausbildung direkt nicht. Ich habe bei meinem Vorgänger, also beim Talbrenner, der was mich hauptsächlich da unten eingelernt hat, beim Hillebrand Roman, der hat mich quasi in das Brennen eingeführt. Der Lukas hat mir dann das Weitere gezeigt, dann ist mir, wo der Roman dann in der Rente war. Und ich habe dann Brennkurse besucht, in Oberkorb bei Ehringomann. Oder ich war dann auch in Universität, wie heißt es, bei Stuttgart Oman. Ich weiß es nicht mehr.
Da bin ich raus, außer dass ich weiß, dass da Porsche ist.
Stuttgart Oman, da ist also eine Universität, es ist also eine Landwirtschaftsuniversität hauptsächlich. Und da ist halt hauptsächlich um die Mikrobiologie gegangen, weil wir mit Hefe arbeiten. Das war mir ein bisschen zu hoch. Der spannendste Tag war der Freitag, da ist es ums Brenner gegangen. Aber sonst war ich die ganze Woche eigentlich so umgegangen und habe mich hauptsächlich nicht recht auskennen, weil es mir einfach zu hoch ist. Mhm. Ich bin bloß ein Hauptschüler oder ich bin ein stolzer Hauptschüler.
Ich wollte gerade sagen, es ist nichts
genau.
Schlechtes.
Nein, ist nichts Schlechtes. Nein, und das kriegt man halt so mit. Und der Lukas, wie gesagt, der hat ja auch interne Praktikas, durch das, dass er beim Grasl gelernt hat, interne Praktikas auf die Brennhütten umgemacht. Und der hat ungefähr gewusst, wie es funktioniert. Mhm. Und der hat mir dann 2 Jahre auf die 4 Brennhütten eingelernt. Mhm. Und also es war eine interne Lehre. Es hat ungefähr 2,5 Jahre gedauert, bis ich wirklich alles drauf gehabt habe. Mhm. Aber einen Titel habe ich nicht mehr.
Okay.
Genau.
Aber dann hast du, du bist seit 2017, mhm. Ich bin dann da, genau.
17, ja.
Dann die ersten 2,5 Jahre quasi mitgelaufen und gelernt und danach dann auch selbstständig oder zwischendrin dann.
Ich habe halt die ersten 3-4 Monate hat mir der Roman das quasi im Tal unten alles gesorgt und dann ist er in Rente gegangen, dann habe ich die Talbrennerei quasi übernommen und im Laufe der anderen 2 Jahre quasi habe ich der Lukas mal wieder da mitgenommen auf die Hütten, da mal wieder hingenommen und dass ich halt alles einmal mitgekriegt habe. Aber hauptsächlich war ich im Tal beschäftigt.
Wie sieht so ein klassischer Tag aus, wenn man, also beim Talbrennen und auch beim Bergbrennen, das werden ja schon Unterschiede auch sein, definitiv, gell? Aber wie sieht so ein klassischer Tag aus für dich?
Also, wenn es jetzt ums Brenner geht, dann schaut es so aus, in der Früh fahre ich in die Firma, dann schalte ich meinen Heizkessel ein, der was meinen Wasserdampf quasi macht, dann fülle ich die Brennblase mit meiner Maische und dann schalte ich die Brennblase ein und dann heißt es warten, ungefähr 1 Stunde oder 2, bis dann der erste Tropfen kommt, das habe ich mir langsam aufkochen lassen. Und dann läuft es 4 bis 5 Stunden und dann kommt die nächste Runde.
Und das machst du bei euch in der Hauptstelle?
Genau, in der Rundau.
Ja.
Genau. Und ein Berg ist eigentlich auch nichts anderes, bloß ein bisschen kleiner und alles mit der Hand. Und meine Hauptaufgabe während dem Brennen ist eigentlich nachheizen. Also eigentlich als Schnapsbrenner ist jetzt, sage ich jetzt mal, die unaufregendste Arbeit, was man so macht.
Naja, wobei aber das, was ich jetzt in den Filmchen in meiner Vorbereitung gesehen habe, jetzt wenn du dann am Fundensee bist und mit Holz, also du musst eine gewisse Temperatur erreichen auch.
Genau.
Und das mit Holz heizen ist jetzt, also ist ja nicht, du machst einen Herd an oder so.
Nein, das ist schon nicht. So
jetzt auch nicht einfach.
Nein. Da muss man dann schon schauen, dass man erst einmal, wie gesagt, mit dem Holz relativ langsam aufkommt. Und dann nehmen wir mehr Weichholz, wie zum Beispiel Fichte zum Beispiel. Das kann ich schnell anfeuern, aber auch wieder schnell löschen. Mhm. Also ich habe schnell Hitze da, aber auch schnell wieder ausgemacht. Beim Buchenholz oder beim Hartholz hauptsächlich, da habe ich ja die Glut und das bringt mich nicht weit, sage ich jetzt mal. Erstmal brauche ich es relativ lang, bis es heiß wird. Und ich brauche ja einen Brennwert und keinen Heizwert. Dementsprechend nehme ich mir halt ein Weichholz und da kann ich schon relativ gut variieren. Und da habe ich dann auch gelernt, wie groß die Scheite sein müssen beim Einheizen, beim Weiterheizen und beim Löschen quasi. Mhm. Löschen heißt ja nicht quasi, ich lasse das Feuer ausgehen, sondern ich, wenn ich den nächsten Brand rein tue, dann tue ich bloß kleine Scheite oder große Scheite rein, die was halt die Flamme halten. Mhm. Und dann beim Anheizen dann wieder andersrum, dass ich mit den kleinen Scheiteln dann anfange, dass halt schnell eine Flamme kommt. Mhm. Genau. Ist schon spannend und dementsprechend muss ich auch mein Holz vorbereiten.
Wäre meine nächste Frage gewesen.
Genau. Ja. Und wir sind relativ schlecht angerichtet, sage ich jetzt mal, aber mein Chef sagt aber, ich habe Alliierte. Das sind am Driesberg um zum Beispiel die Almbauern ausgenommen. Mhm. Da vom Kienigsbach oder vom Briersberg, die kennen zusammen die zwei immer, das sind Spezien von mir. Und da kann ich dann anrufen, hey Beppo, wie schaut's aus? Ich habe ein Problem, kannst du nicht mit dem Bullock kommen? Oder ein anderer Spezi, das ist auch ein Bauer in Kienigsee unten, der macht das gern, der ist Vollerwerbsbauer und halt der hat eine Pension daheim, der hat genug Zeit, würde ich jetzt behaupten. Und da sage ich, ja, Anton, wie schaut's aus? Können wir nächste Woche mal Holz machen? Okay. Da kommt der mit dem Bullock auf und dann werden halt da Bäume umgeschnitten. Oder Holzbäume gerodet, sage ich jetzt schon fast, weil ich brauche dann eine Menge.
Ja, klar.
Für eine Brennsaison am Briersberg oben brauche ich ungefähr 20 bis 25 Stier Holz. Nur fürs Brennen. Rein fürs Brennen. Genau.
Wahnsinn.
Und da geht schon jetzt schon was weiter. Aber wir haben ja halt den Vorteil, wir haben am Berg oben haben wir ein Holzrecht. Mhm. Und dementsprechend dürfen wir für unsere Arbeit auch so viel Holz ausnehmen, wie wir wollen.
Ja, aber das wäre dann gut, weil ich meine, sonst wäre es ja schon schwierig, dass da überhaupt hinzukommen.
Genau. Ne? Ja. Und auf Untensee haben wir das Problem, dass wir da mit den Maschinen nicht rumfahren können. Da haben wir Abkommen im Nationalpark, dass wir quasi entweder unser Holz von irgendeiner anderen Brennhütte kriegen oder halt direkt am Flugplatz auf Kyrön da mal das Holz schlagen und dann auf Untensee umfliegen lassen.
Ah, okay.
Also auf Untensee ist die Kernzone und da, ich dachte jetzt mal behaupten, der nächste Baum von der Brennhütte ist zu Fuß ungefähr 20 Minuten weg und das ganze Zeug dann da umschleppen ist schwierig, so lassen wir es halt direkt dann vor die Brennhütten hinfliegen.
Dann wärst du ein paar Wochen länger da oben als sonst.
Definitiv, definitiv.
Ja,
Macher, da war nichts. Ja. War nicht schlimm.
Ja, da sind ja keine Menschen, gell?
Schon, es sind ein Haufen Menschen da oben. Durch das, dass Kellingerhaus da oben ist, sind da schon viele Menschen.
Ja, gut. Aber nicht so viel wie im Kehlsteinhaus.
Nein, so viel nicht. Fahren kann ich Busse auf, erfangen sie.
Aber wenn du dann nicht brennst an den Tagen, du musst ja, also das Ganze geht erstmal los, dass du auf die Wiesen gehst und die Wurzeln sammelst, oder?
Ja, jetzt ganz am Anfang, am Frühjahr, da schaue ich, dass ich auf jede Hütte komme. Ich gesagt, ich habe ja alle vier Brennhütten oder fünf mit Kalbrunn. Da haben wir das Grabrecht auf Kalbrunn drüben. Dementsprechend haben wir eine Hütte drüben. Und da schaue ich, dass ich im Frühjahr auf alle vier, fünf Hütten komme und schaue, ob alles passt nach dem Winter. Und dann fange ich mal mit Zaunaufbau an und dann schaue ich, ob genug Holz da ist. Dann fange ich mit dem Holzmachen an. Und dann, wenn der Schnee weg ist und auch schon sag jetzt mal, das Grünzeug vom Inzern ausschaut, dann kann ich erst zum Graben anfangen. Und das mache ich auch im Winter, die Koordination von meinen Wurzengrabern. Ich habe insgesamt sieben Wurzengraber, also mit mir sind wir zu acht. Und das sind Freunde von mir, Firmenexterne, also die haben mit dem Grassl nichts zu tun außer das Wurzengraben. Und da muss ich jetzt dann schauen, dass wenn wir Wurzengraben gehen, dass die dann auch in den Zeitraum Zeit haben. Und am besten war halt, wenn alle gleichzeitig Urlaub machen können. Und das hat eigentlich die letzten Jahre aber gut funktioniert. Das ist halt die Koordination, sage ich jetzt mal, auch, am Anfang des Jahres oder im Frühjahr, was ich mache. Und genau, dann gehen wir Wurzengraben. Da sind wir dann meistens eine Woche unterwegs. Also das ist für mich eine ganz normale Arbeitswoche, von Montag bis Freitag. Und nach der Woche haben wir eigentlich genug beieinander, dass ich einmeischen kann. Jetzt in Priersberg zum Beispiel habe ich acht Bottiche oben. Das entspricht oder sollten eigentlich zwischen 1000 und 1200 Kilo Wurzeln sein. Und das schaffen wir halt in den fünf Tagen auch wirklich.
Wahnsinn.
Und dann nach der Woche, wenn die Wurzeln gerade wieder weg sind, dann geht meine Arbeit richtig an, weil dann bin ich wieder alleine. Dann habe ich dann einen Berg von Wurzeln mit 1200 Kilo. Die können dann gewaschen und dann klar gehackt. So eine Wurzel, sag ich jetzt mal, ist richtig dick und kann bis zu so 1,5-2 Kilo schwer werden. Das soll aber, sag ich jetzt mal, kurz Beispiel, so auf eine Kaffeebohnengröße gehackt werden. Umso kleiner, umso besser, weil dann hat es eine bessere Angriffsfläche.
Gutes Muskeltraining dann.
Da weiß man nach der Woche, wenn man eigentlich nur eine Woche lang gehackt hat, auch gut, da weiß man, was man da hat. Da hat man eigentlich keine Lust mehr drauf, dass man den Job macht, aber es regt es dann wieder ein. Ja. Und das Schöne ist, was ich mal von meinem Vorgänger gelernt habe, vom Hupsi, der hat es ein bisschen leichter da, der war Musikant. Der hat sich direkt auf der Hackbank so ein kleines Bankei an einen Zaun gebaut und hat gehackt. Und wenn die Leute gekommen sind, die Gäste, und gesehen haben, oh, der, was macht der da für ein Handwerk, hat er gefragt, ob sie es auch mal machen möchten für einen Stand bei Schnaps oder für ein Foto und was ist. Und wenn das einer macht, dann machen das viele. Er hat sich dann auf das Bankei geguckt, hat sein Bier getrunken und hat hier Musik dazu gespielt.
Das ist ja geil.
Also er hat quasi einen Takt angegeben.
Hat halt ja, mega.
Die Gäste die Arbeit machen lassen. Ja, es ist wirklich
klug.
Ja, nein, wirklich, wenn die Leute sagen, hey, der, was macht der da, das will ich auch machen, dann machen das, ja, viel. Dann machen das alle.
Ja, klar.
Genau. Schlecht ist halt, wenn du gerade eine Woche erwischt, wo es schlecht wäre ist und fast keine Leute da sind, musst du das halt selber machen.
Ja.
Wir könnten da Maschinen, also einen Hexlaufe da oder so, aber ich habe die Erfahrung gemacht mit so einem Gartenhäcksler, das verklebt relativ schnell. Mhm. Ein Enzian ist sehr zuckerhaltig, also bis zu 18% Zucker, das ist richtig pickert. Und ich bestehe auch darauf, dass das da oben 100% Handarbeit bleibt. Ist und bleibt, genau. Also wir könnten da oben definitiv mit der Maschine arbeiten, brauchen wir bloß die richtige, aber man möchte die Leute auch sehen, dass wir das wirklich nur echt machen.
Außer am letzten Tag von deiner Hackwoche, da wirst du dann kurz mal vielleicht dran denken, an die Maschine.
Ich denke, das erste Mal, wenn ich mit der Hack reinhaue, denke ich schon dran. Aber es ist einfach so.
Ja.
Gell? Ja, muss man so lassen.
Und nach dem Hacken geht es dann...
Dann geht es zum Einmeischen, genau, dann schütte ich oder verteile ich quasi meine Wurzeln, meine gehackten Wurzeln auf die Bottiche. Ich habe gesagt, acht Bottiche habe ich und da verteile ich das dann schön drauf und dann kommt das ganz normale Quellwasser, also wir haben neben den Hütten über den Bach, da nehme ich dann das Quellwasser, fülle das mit dem Wasser auf und beziehungsweise ich mache es in der Brennblase warm, auf 30 Grad ungefähr und dann kommt eine ganz normale Bäckerhefe dazu. Das ist für uns die beste Hefe, haben wir schon einige Tests gemacht und die Bäckerhefe ist einfach die einfachste und beste. Da brauchen wir eine Temperatur von ungefähr 30 Grad. Und dann wird auch der ganze Raum auf 30 Grad geheizt. Und das dauert ungefähr 3 Wochen. Und nach den 3 Wochen habe ich zwischen 3 und 4% Alkohol. Und das reicht uns dann zum Brennen. Mhm. Genau, das funktioniert so. Die Hefe ist ja ein Pilz. Und das frisst den Zucker auf. Und aus dem entsteht dann quasi Alkohol. Das sind auch die sogenannten Gärgase und das ist eigentlich das Gefährlichste an dem Ganzen. Das CO2 quasi, das sinkt ja nach unten und wenn man mal einschläft oder sowas, dann haben wir ein Problem.
Mein Wort, eher gut.
Jetzt sind wir so schön beieinander gesessen. Da fangst du es Reno.
Grasselgebirgsenzian. Der Enzian, über den man spricht.
So sind auch unsere ganzen Hütten mit einem BPM-Messer, also mit einem CO2-Messer ausgestattet, weil das ist einfach gefährlich. Beste Beispiel an die Schwarzbrenner zum Beispiel. Das Gefährlichste ist das Maischen und nicht der Schnaps selber. Weil die meisten machen das heimlich im Keller unten, wo kein Fenster ist, dass auch keiner sieht, und dann hast du irgendwann ein Problem, weil es selber keinen Durchzug nicht hat. Also das Gefährlichste am Schwarzbrennen ist das Maischen selber.
Hm. Okay, also
genau.
Haben wir alle was gelernt?
Nicht nachmachen. Genau. Na, und dann nach der Gärzeit von 3 Wochen mache ich dann einen Rohbrand. Das bedeutet, ich nehme die Maische, genauso wie es ist, also die Wurzeln, die ganze dickflüssige Materie, tue ich in die Brennblasen rein und brenne da quasi meinen ganzen Alkohol raus. Und das mache ich dann 2 Tage hintereinander. Dann habe ich eine Menge beieinander, dass ich einen Tag durch feinbrennen kann. Und ein Feinbrand bedeutet quasi das Gebrannte, also den Rohbrand, den brenne ich nochmal, also zweimal gebrannt. Und da brenne ich dann unseren gewünschten Alkohol, den Ethanol, draus, also den Trinkalkohol. Und da gibt es halt einen Vorlauf, Mittellauf, Nachlauf. Vorlauf ist Methylalkohol, den scheide ich ab, den müssen wir zollamtlich vernichten. Das mittlere Stück, das, wie gesagt, das wird dann halt dokumentiert und aufgeschrieben und im Tal dann ausgewogen. Also bei mir oben geht es auf Liter und im Tal unten dann auf Kilo. Das hat dann eine kleine Differenz, bei mir mal mehr oder mal weniger, je nachdem, weil ich das auf Liter mache. Und der Nachlauf wird genauso entweder nicht gebrannt oder halt dann zollamtlich vernichtet. Die ganze Ware bringe ich dann ins Tal runter. Da habe ich dann einen Lieferschein, falls mich auf der Straße irgendwie aufhalten darf und sagt, hey, wie schaut es aus, was hast du dabei, das ist ja unversteuert. Dann habe ich meinen Lieferschein quasi und dann darf ich die Ware, weil für den deutschen Staat ist es keine Brennhütte, sondern ein Steuerlager. Dann wird es quasi vom Steuerlager ins andere Steuerlager überführt.
Ah, okay.
Genau.
Okay.
Das ist alles ein bisschen kompliziert, aber wenn man sich ein bisschen einarbeitet, dann ist das gar nicht so schlimm.
Ja.
Ja.
Wie viel Liter oder Kilo Schnaps kriegst du aus 1200 Kilo Wurzeln?
Also sind ungefähr 400 Liter Schnaps, also 400 Liter Destillat.
Ja.
Und da kann man dann sagen, das sind ungefähr 600 Liter Schnaps. Genau, also nicht viel.
Nee.
Ja, no.
Die Masse, die Enzian Grassel in Summe verkauft im Jahr, da brauchst du, musst du schon, da reichen 1200 Kilo Wurzeln nicht mal ansatzweise, gell? Also das.
Nein, es ist aber eine Preisfrage. Ja, also beim Fundensee ist es halt auch so, wir sind ja bloß alle 5, oder ich bin alle 5 Jahre am Fundensee oben. Und da kostet halt umgerechnet der Liter ungefähr 100 Euro. Und das ist halt die Leute ein bisschen zu teuer, dementsprechend wird auch weniger gekauft.
Okay.
Aber es ist halt auch wirklich so, wenn das Destillat aus ist, dann ist es aus. Ist halt ein Naturprodukt, das was nur am Fundensee oben brennt wird. Wir können da oben nicht nachpflanzen, wir können da oben nicht ausrotten. Dementsprechend ist halt das Produkt, wenn es wirklich aus ist, ist es aus. Bis halt die nächste Charge dann da ist, aber das ist Gott sei Dank noch nie passiert, weil es eben auch ein bisschen teurer ist.
Habt ihr es genau deswegen auch teurer gemacht, um es einfach nicht diesen Massen kaufen,
ja,
sondern auch.
Wenn man jetzt sagt, den Aufwand, der was dahinter steckt, kann es eigentlich doppelt so teuer sein.
Ja gut, das stimmt.
Also wir müssen da oben wirklich, wie gesagt, die Wurzengraber sind mit oben, meine ganze Arbeit muss gezahlt werden, der Hubschrauber muss gezahlt werden, die Lagerung von 7 Jahren allein schon, also wo das einfach nur liegt, das muss halt alles gezahlt werden.
Ja.
Dann die Flasche, Etikett, Strom, Wasser zum Ausmischen und alles mögliche, das ist halt dann nicht viel, aber auf die Masse kriege ich doch kommt ganz schön was.
Wie lange bist du im Schnitt am Berg oben in der Saison, wenn du da am Brennen bist?
Also am Fundensee bin ich normalerweise 6 bis 8 Wochen oben. Eigentlich durchgängig. Beim letzten Mal, wo ich oben war, da war meine Frau mit den Kindern, ich habe Zwillinge, war mit der Frau und den Kindern alleine zu Hause. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, das ist jetzt 7 Wochen, ist schon brutal. Gehe am Freitag oben und am Sonntag auf die Nacht halt wieder auf. Das habe ich dann auch durchgezogen. War anstrengend, ich habe auch insgesamt 8 Kilo abgenommen durch die Zeit.
Na, allein bei der Strecke da.
Ja, genau. Das ist nur wegen dem Gehen. Also oben gegessen, ich habe gegessen wie noch nie. Aber halt da allein durch das Abi und Aufgehen habe ich 8 Kilo in den 7 Wochen verloren. Also es ist kurz Training gewesen, ich war gut beieinander. Und sonst, ja, für mich ist das eine ganz normale Arbeit. Also Eckerleiten und Briersberg, da kann ich mit dem Auto hinfahren. Und das ist für mich, ich fange um 6:45 in der Früh an und hier um 5 Uhr auf die Tochter auf.
Mhm.
Genau. So ist es am Fundensee oben auch. Aber bloß, dass ich halt da oben wohne.
Ja.
Genau.
Und da bringt ihr alles mit dem Hubschrauber immer hin und zurück. Da musst du nicht die ganze Strecke auch noch das Material
tragen. Nein. Das macht alles der Hubschrauber. Am Dienstag bei uns in Berchtesgadenherren, dann ist der Flugtag. Mhm. Genau, da wäre Wasser im Fontensee, Watzmannhaus mittlerweile auch und alles beliefert. Und da lassen wir uns quasi unser Zeug mitfliegen. Und so unter der Zeit ist es quasi einmal am Anfang der Zutransport für mein ganzes Material und zum Schluss aus, wenn ich alles abholt. Und zwischendrin, wenn ich was brauche oder sowas, dann sage ich dem Kellinger aus, wird Bescheid, dass ich mal ein frisches Brot brauche, entweder kriege ich es von ihm oder wenn ich irgendwas Spezielles brauche, dann kann ich das halt bei ihm dazu backen lassen. Zum Beispiel, wir sind die erste Woche beim Wurzengraben an, dann fange ich das Wurzenhacken an und dann in der zweiten, dritten Woche fange ich das Einmeischen an und die Hefe ist ja frisch. Da brauche ich halt dann wirklich den Hubschrauber an, der was mir das frische Material dann quasi bringt. Aber sonst lasst es da mal mit Bier und Schnaps eigentlich gut leben. Ja.
Und kein Internet.
Es ist das Allerschönste. Also es ist wirklich, wenn man dann aufgeht in Richtung Eisbach auf oder oben auf Richtung, wie heißt es denn, zur Holzsturm aufkommt, ab da hat man kein Netz mehr. Also es strahlt ja über den Kinnigsee rein und ab da oben hat man dann kein Netz mehr und dann erst, ich bin eingelinkt beim Kellingerhaus wegen die ganzen Anmeldungen für den Zoll und sowas, bin ich beim Kellingerhaus eingelinkt, aber ich schaue, dass ich das Kellingerhaus relativ schnell vermeide, weil sonst fangen wir Handys schäbern auf. Und es ist wirklich schön da oben. Also man hat am ersten Tag sein Handy in der Hand und schaut nur jetzt mal drauf und was ist und ab dem zweiten Tag interessiert schon keinen mehr.
Das stelle ich mir auch echt schön vor, dass man einfach mal ein paar Wochen einfach nur mit sich beschäftigt ist und so in seinen Alltag einfach leben kann. Ne? Genau. Da bist du einfach
nur du. Das ist auch am Breusberg oben, ich habe Gott sei Dank eine Hütte, kein Netz. Das Schlimme ist, dass ich da oben ein Nottelefon habe und da bin ich auch immer erreichbar. Es muss laufen, aber wir brauchen das nicht.
Schön in der heutigen Zeit, dass es Menschen gibt, die sagen, ich habe leider ein Nottelefon da oben.
Nein, es kann halt schon mal was passieren. Es ist auch von Vorteil, sage ich jetzt mal, ich bin durch das, dass ich ja eigentlich der Erste am Breusberg oben bin und auch der Letzte, bin ich bis fast Mitte November da oben, teilweise, wenn es von der Schneelage her passt, bin ich der Letzte da oben und bin halt eigentlich die einzige Anlaufstelle für irgendwie eine Bergrettung oder beziehungsweise wenn irgendwas ist. Und da ist halt dann schon vom Vorteil, wenn man ein Telefon hat, aber wenn jetzt dann zwei, dreimal am Tag das Telefon klingelt, dann, die können mir das gerne auf Nacht sagen, was sie möchten, aber es sind teilweise so unnütze Anrufe.
Ja, okay. Zum Thema schöne Hütten. Wir sitzen ja auch in unserer schönen Podcast-Hütte hier im Datsmann-Lehn. Und ich würde sagen, Werbevideo ab.
Es sind die Menschen und die Geschichten dahinter, wo wir Freude haben, wenn die Gäste den schönen Ausblick genießen und einfach eine gute Auszeit vom Alltag haben. I left the hall light on. Wir sind Kathi und Franz. In case you come back home. Servus beim Datsmann-Lehn. I sent a text that I was wrong. Oh, won't you come back home? Why won't you come back home? Wir haben in liebevoller Arbeit unseren Hof renoviert und begrüßen heute unsere Gäste auf zwei exklusiven 5-Sterne-Ferienwohnungen. Umgeben von majestätischen Bergen, klaren Seen und grünen Wiesen. I smile and hold my breath and count to 10. Ist die Ramsau ein Paradies für Naturliebhaber. Fünf Sterne Komfort auf höchstem Bergniveau. Wir sind deine Gastgeber vom Datsmann-Lehn in der Ramsau. I left the whole light on.
Gibt es, oder was sind für dich die größten Herausforderungen oben am Berg?
Die Leute. Nein, ist wirklich das Schlimmste da oben sind die Leute.
Krass.
Mittlerweile ist einer dümmer wie der andere. Es hört sich blöd an, aber es ist so. Und sie meinen, sie sind gescheiter wie alles andere.
Ja.
Bestes Beispiel, ich bin ja da schon eine Zeit lang oben gewesen, dann kommt so eine Gruppe mit 3, 4, 5 so Leuten und hucken sie bei mir an die Hütten hin und haben jetzt einen großen Rucksack und wenn sie so einen großen Rucksack haben und relativ spät bei mir an der Hütten sind, dann frage ich noch, wo sie hingehen. Sie gehen noch auf die Gotzenalm. Gut, dann sage ich, von mir von der Hütte aus ungefähr, kannst du nur rechnen, so 3 bis 4 Stunden bis zur Gotzenalm. Bleibt's aber nur sitzen, es war 3 Nachmittag, bleibt so sitzen, da hinten wird schlecht Wetter. Im Internet steht aber nichts drinnen, dass es schlecht Wetter wird. Ich sage, ich sehe da hinten die Regenfahnen schon, bleibt's halt kurz da. Was wissen Sie denn schon? Sie haben ja kein Internet. Gut, sind sie rausmarschiert. Eine Viertelstunde später hat es geschliffene Hacke in Ava geschissen, wie man auf Deutsch sagt. Dann sind sie wieder zurückgekommen, haben sie hingeguckt, aber kein Wort gesagt. Gell? Batschnass, bis auf die Unterhosen, sind sie erstmal sitzen geblieben. So, weißt du schon, die ja. Kapieren halt das einfach nicht. Ja. Und das wäre auch immer schlimmer. Alle Fragen da oben, die fragen zum Beispiel, wie viel Alkohol ist in so einer Wurzel drinnen, wenn man es ausgräbt. Ich gesagt, ja, wenn es unser Schnaps so 60%, also das Destillat so 60% hat, dann muss das ja mindestens 70% schon im Boden drinnen haben. So Sachen, weißt du schon. Aber dass wir das halt, sind halt, ich muss sagen, es ist jetzt schon eine dumme Frage, ich hätte es jetzt auch nicht so wirklich beantworten können, wenn ich das nicht gewusst hätte, dass man da vergären tut, aber man weiß, dass in der Wurzel kein Alkohol drin ist. Ja, also es müssen die also nicht brennen. Gell?
Aber zumindest wissen Sie, dass es eine Pflanze ist oder kommt auch die Frage eher mal, also weil das Enzian, keine Ahnung, Baum ist? Oder?
Ja, nein.
Das ist schon...
Wenn ich jetzt sage, das ist der Enzian, so große Wurzeln und das ist halt der pannonische Enzian, den wir graben, der hat eine violette Blüte, dann behaupten sie aber, das ist kein Enzian, weil Enzian ist blau. Genau.
So,
ist
ja.
Aber jetzt den Ackerbau-Enzian, was wir im Tal unten zum Beispiel verbrennen, der ist gelb. Der schaut gar nicht aus wie ein Enzian und ist gelb. Und es gibt einen roten Enzian und was ich jetzt, aber es gibt nur diesen blauen Enzian. Ist bei uns auch auf dem Etikett ist ein blauer Enzian drauf, weil wenn die sagen, hey, was ist denn das für gelbe Pflanze, das ist ja gar kein Enzian nicht.
Und du hast da ja gar keine Ahnung von.
Genau, nein, und ich weiß das nicht und ein Enzian ist ja blau. Und der ist ja bloß so groß, wie kann der so große Wurzeln haben? Das sind halt so Sachen und es ist schlimm, aber es ist halt so. Es haben vom Nationalpark auch schon mal, haben sie schon mal überlegt, ob es uns, wenn wir beim Wurzengraben sind, ob es uns einen Ranger stellen, der was quasi die Leute erklärt, was wir da machen. Dass wir unsere Ruhe haben beim Wurzengraben. Weil wir werden dann auch teilweise beschimpft, was wir da tun und das Natur zerstören und was ist. Wir schauen aber, dass wir nachhaltig arbeiten und wir schauen auch, dass die Almflächen quasi gleichbleibend bleiben. Daten wir da oben eine Gramm, sieht man jetzt beim Schaling oder beim weißen Germ oder sowas, das nennt Überhand. Mhm. Genau, und so durch das, dass wir den Enzian graben, schauen wir, dass das alles relativ gleichbleibend bleibt. Und das sehen die Almbauern auch relativ gern, aber halt viele Gäste nicht. Gell, weil wir stopfen da ja umeinander, wo keine Wege sind. Und sie sagen, Nationalpark ist Nationalpark. Wir haben aber die Rechte seit 1692, also schon verdammt lang.
Ja.
Genau, der Nationalpark gibt es noch nicht ganz so lang. Und die Rechte haben halt auch Bestand. Gell, also da.
Ja, aber das ist ja Wahnsinn, dass die euch sagen, also na, dass man da einen Ranger braucht, also na.
Ja, wir haben es gesehen, letztes Jahr waren wir auf der Regie beim Meisterwurzgraben und wir sind eigentlich relativ so am Weg verteilt gewesen, wir waren so 5. Und der erste war da unten, dann der nächste da und ich war der letzte oben. Und die haben wirklich, die sind da aufgegangen und jeden haben die da gefragt, was der da macht. Und jeder von meinen Wurzengraben hat ihnen das Gleiche verzeiht. Und ich als letzter, ich habe alles mitgekriegt, wir waren also im Abstand von 100 Meter ungefähr, ich habe alles mitgekriegt. Habe ich Oman gefragt, die Gäste, so, jetzt erklären Sie mir mal, was die Jungs da unten machen.
Geil.
Die haben aber nicht gewusst, was sagen sollen, weil sie es nicht zugehört haben. Hauptsache gefragt, was sie da tun.
Ja, aber da weißt du auch schon gar nicht mehr, einfach atmen, gell?
Genau.
In so Situationen, weil genau. Bringt eh nichts.
Na, es ist halt einfach so.
Okay, aber damit hätte ich nie gerechnet, dass du echt, ich hätte so vielleicht Wetter, Klima, Natur so Herausforderung, aber dass echt der Mensch doch tatsächlich dann am Ende
Wetter, Klima kann man sich alles anpassen, aber die Menschen kann man sich einfach nicht anpassen.
Nee, das stimmt. Und was sind dann im Gegenzug dazu die schönsten Momente, die dir so diese Momente geben, wo du sagst, genau dafür mache ich es?
Das ist eigentlich die meiste Zeit. Ist allein schon im Frühjahr oder im Herbst, wenn es halt die Gams, wenn die noch herunten sind oder wenn sie es dann vom Schnee runterdruckt oder sowas, wenn ich ganz allein in der Früh vor Hütten draußen hocke, also ich rede jetzt wieder vom Briersberg, vor Hütten draußen hocke, meinen Kaffee trinke, bevor alle Leute kommen und hinten spielen die Gams zusammen. Ist einfach schubbierig.
Ja.
Und dann hörst du es halt schon, man hört es ja über den Königsweg kommen, wie wir sagen, die Preisenautobahn, wenn sie da schon schreien anfangen, weißt du, also bestehst drauf, ein Nationalpark und was ist, aber sie blären halt weg. Man hört einen Gast, hört man immer schreien. Das ist halt einfach so. Oder am Fontensee oben ist auch wirklich schön, wenn dann die Sonne untergeht und es spiegelt der See so und du siehst halt um den See die ganzen Hirsche schon mehr. Also das, die Ruhe und einfach das Oberkommen, das ist das Schönste am Berg kommen. Und das ist auch wirklich, also ich muss sagen, Wenn ich jetzt am Berg einmal nichts zum tun habe, wie ein Schnapsbrenner oder irgendwas, was nie so wichtig ist oder so, und es ist wirklich schlecht, dass die Wetter, es sind keine Leute unterwegs, dann sage ich, ich sperre jetzt die Hütten zu, mache Feierabend, ich gehe jetzt nur scheinbar am Berg umeinander. Da kannst du von mir aus, wie ich vorhin schon gesagt habe, geschliffene Hacken runterscheißen. Da kannst du die Blitz überall einschlagen, aber ich gehe mal scheinbar, weil da habe ich meine Ruhe, da bin ich allein und dann sehe ich auch Viecher. Und das ist einfach schön. Weißt, bin ich mal hinter dem Fahrgestell hintergegangen, habe mich da 2 Stunden lang in den Ring hingeguckt und habe die Storbeck zugeschaut. Bin 2 Stunden lang einfach nur im Ring gesessen und habe die Storbeck zugeschaut, weil ich das einfach noch nie gesehen habe. Mhm. Da muss man messen lassen, dass man so einen Storbock sieht und dann waren da fast 40 Storbeck.
Ja, Wahnsinn.
Da habe ich den 2 Stunden lang im Ring zugeschaut. Und das ist einfach was Schönes. Das sind ja die Erfahrungen, die du im Dorf herunten nicht so machst.
Naja, und auch nicht so, wenn du mal Berg gehst.
Nein. Also muss man schon ein richtiges Messen haben. Ja.
Genau. Und die Beschuldigung der lieben Touris, dass ihr da die Natur zerstört, stimmt ja auch gar nicht, weil das, was du gesagt hast, erstmal, ihr nehmt ja nicht jede Wurzel, sondern ihr lasst was da, damit, also sonst schießt ihr euch ja auch ins eigene Knie, weil dann gibt es keinen Enzian-Naps mehr, weil der alles wegerntet.
Genau.
Und ihr geht Fundensee ja auch nur Wasser.
Alle fünf, ja.
Ja.
Genau. Also wir lassen der Wurzel 10 Jahre Zeit, egal was für Gebiet das ist. Jetzt, wenn wir auf Kalbrunn drüben sind zum Beispiel, da sind wir auch bloß alle 10 Jahre drüben. Das ist ein relativ kleines Gebiet rund um die Hütten um mich. Und am Fundensee oder Wasseralm, da sind wir bloß alle 5 Jahre um, dass wir da halt dann unsere 2 Gebiete schön bearbeiten können. Und zum Priesberg gehört eigentlich, oder Priesberg-Eckerleiten gehört alles dazu, wo die Almflächen sind, jetzt wie das Jena-Gebiet, Königsberg, Königsrücken, Königstal, Gautzen, Kirönt und sowas. Und da können wir halt schön ausarbeiten. Und beim Meisterwurz ist es halt so, das kann man nicht ackerbaumäßig anbauen. Da muss man dann wirklich auf 1500 Meter schauen, dass man das findet. Und das halt dann auch grob. Und da lassen wir die Wurzeln auch wirklich 10 Jahre Zeit. Und egal, ob jetzt Enzian oder Meisterwurz, wir machen alles nachhaltig. Mhm. Das heißt quasi, wir holen nur den dicken Teil raus, die Ausläufer lassen wir drinnen, machen das Loch wieder zu, dann kann er weiter wachsen. Und es wird auch nur außerhalb der Blütezeit gegraben. Mhm. Also wenn er blüht, dann gelangt man gar nicht da. Man kann er schön abblühen, dann kann er sich absammeln und dann erst, wenn er vertrocknet ist, dann fangen wir wieder das Graben an. Genau.
Da kann keiner sagen, dass ihr nicht auf die Natur schaut.
Nein, definitiv nicht. Und da muss ich auch mit Stolz sagen, nachhaltig seit 1692, das kann eigentlich fast keiner sagen.
Das ist schon eine Ansage.
Ja.
Wie viele Bergbrenner gibt es allgemein so in Deutschland oder so? Weißt du das? Oder hier in der Region gibt es dich? Oder gibt's
nur? Genau, nein, bei mir in der Region oder bei uns in der Region gibt es eigentlich nur mich und ich weiß jetzt nicht wirklich Deutschland.
Na gut, so viele Berge gibt es im Rest
wahrscheinlich. Nicht wirklich. Aber ich darf jetzt behaupten, ich bin der einzige hauptberufliche Bergbrenner Deutschlands. Ja. In Österreich ist es wieder ein bisschen anders, aber da sind halt die meisten so Hobbybrenner. Also hauptberufliche Bergbrenner weiß ich jetzt auch nicht. Oder so wie es wir machen. Wie gesagt, wir unterstehen ja 5 Hütten. Dass jetzt auf die Hütten umeinander wandert, da gibt es vielleicht Schnapsbrenner, die eine eigene Alm haben oder eine eigene Wirtschaft am Berg kommen. Aber ich weiß es hauptberuflich machen, ich weiß nicht, keine Ahnung.
Und durch den anstrengenden Job, ich meine, ihr macht alles per Hand, ihr nehmt keine Maschinen dafür, selbst das Hacken, auch wenn du am ersten Tag schon denkst, hätte ich doch die Maschine mitgenommen, ist ja doch echt Wahnsinnsarbeit und körperlich brutal anstrengend und auch nervlich. Ich meine, klar, es ist schön, die Ruhe rumzuhaben, aber trotzdem 7 Wochen da oben alleine muss man auch können. Wenn du den Schnaps trinkst und ein paar Tropfen daneben gehen, tut das der Seele weh?
Okay, es kommt darauf an, wie schnell das ist. Weil meistens haben wir Holztische und das zieht relativ schnell ein. Man, ganz schnell. Nein, es ist jetzt, es gehört dazu. Weißt du, es ist ein Geben und Nehmen. Wir nehmen es aus der Natur und wenn was daneben geht, dann geht es wieder in die Natur zurück.
Das du trinkst lieber dann eh das Bier.
Ich trinke dann eher das Bier. Genau. Nein, es gehört schon dazu, dass du mal einen Schnaps trinkst. Ist auch bei unseren Wurzengraben, die haben auf die Brennhütten das Recht. Also es heißt quasi, sie dürfen aufs Recht trinken, sie haben quasi Schnapsrecht. Das Bier müssen uns zahlen und dann kommen halt so Erfindungen wie jetzt die Enzian-Schorle oder sowas, kommen halt dann da zu Tage. Aber jetzt, dass ich mich da hinhocke und dann dauerhaft mehr Schnapser in mich reinpfeife oder sowas, das mag ich nicht und das wird auch nie passieren, hoffe ich. Ich habe mal einen Almkameraden, sage ich jetzt mal, gehabt, der ist durchaus vor 2 Jahren mit dem Kaiwi angestürzt. Das war eigentlich der einzige, mit dem, was ich wirklich immer, wenn er da war, ein Standbein im Meisterwurz getrunken habe. Aber dass ich jetzt da mit jedem Anstoß und mit jedem Gast einmal Gaudi-Schnapszeit trinke oder was, das.
Ja, ich glaube, dann kannst du auch immer nicht mehr arbeiten.
Nein, definitiv nicht. Und ich weiß nicht, ich brauche jetzt nicht unbedingt einen Schnaps. Ich brauche auch keinen Pegel. Ich bin zufrieden, so ohne Alkohol auch. Ab und zu macht es Spaß. Also, man kann auch ohne Alkohol lustig sein, aber es muss halt dann doch einmal ein Bier trinken. Ist halt einfach so.
Sehr gut. Jetzt gerade durch diese lange Tradition, die Brennerei Grassel hat, ich meine, über 300 Jahre, ja, Wahnsinn. Was macht Enzian Grassel für dich aus im Vergleich zu anderen Brennereien, die es auch gibt, die Schnaps machen?
Ich beschäftige mich nicht mit recht vielen anderen Brennereien, aber ich sage, wir machen einen ehrlichen Schnaps. Also er kommt aus der Natur, er wird wirklich mit der Hand gearbeitet, mit der Hand verarbeitet, mit einem schönen Feuer brennt und liegt dann noch Jahre auf einem Holzfassel. Und das ist halt einfach was Ehrliches. Weißt du, so eine Panscherei mit irgendwelchen Aromen oder sowas, was viel machen, weil einfach die Leute das auch wollen. Das ist nichts Gescheites.
Ja.
Ich weiß nicht. Jetzt bei uns zum Beispiel, bei uns ist ja der Enzian ein reiner Enzian. Wir machen das nur mit, wie gesagt, mit den 1200 Kilo, sage ich jetzt mal, da bringe ich 400 Liter Destillat raus. Das hat eine geringe Menge. Es gibt viele Esterreihe, die was das mit einem Obst einmischen, mehr Zucker, mehr Alkohol, mehr Ausbeute quasi, aber dann ist halt keine reine Enzian mehr. Und das verfälscht halt dann einen Geschmack. Mhm. Und das ist.
Ja.
Grassel Enzian, das Beste.
Sag den Spruch.
Zeit lassen, Enzian trinken.
Der ist so schön.
Nein, wie gesagt, ich beschäftige mich nicht mit Viehbrennereien. Ich bin stolz auf das, was ich mache. Ich möchte es da keinen anderen reinpfuschen. Ich hoffe, mir pfuscht da auch keiner rein. Es leben und leben lassen. Ist egal, das sind keine Konkurrenten, sondern Mitbewerber. Unser Obstler ist mir jetzt persönlich nicht der Liebste. Es gibt andere Brennereien, die was einen guten Obstler machen. Dafür machen wir einen guten Enzian. Wir sind auch die einzigen in ganz Deutschland, die was einen Meisterwurz machen. Also wir brennen als einzigste Brennerei in Deutschland einen Meisterwurz. Die gibt es sonst nirgends. Und das sind halt so Spezialitäten. Mhm. Das ist jetzt, ja. Oder wenn ich auch Südtirol fahre, so einen Zirmschnaps oder den richtigen Williams-Birnen-Schnaps oder sowas, den kennen sie halt da. Das sind halt so
ja.
Lokale Schnäpse, weißt du, was ich meine. Wenn ich jetzt nach Kroatien fahre, dann trinke ich einen Slivovitz. Der muss auch mindestens 50% haben, weil sonst schmeckt er nicht. Nein, ist im Wasser. Nein, ist einfach... Überall gut, wenn man was weiß, wo man trinken kann. Genau.
Wie siehst du die Zukunft deines Handwerks, was du machst? Gibt es schon Menschen, wo du weißt, die haben Interesse daran, auch deinen Job irgendwann mal zu machen, wenn du ihn nicht mehr machst?
Es gibt jetzt schon jeden zweiten, der was das gerne machen darf. Nein, bestimmt kommt wieder einer. Aber man muss halt auch mingen. Gell. Also das, was ich jetzt gerade mache, ist schon viel Arbeit und sag jetzt mal teilweise nervenaufreibend, weil man doch mit viel verschiedene zum Tor hat, wie zum Zoll, mit dem Nationalpark, mit den deutschen oder mit den bayerischen Staatsforsten und sowas. Das muss halt alles zusammenpassen. Dann, wie mein Chef sagt, mit meinen Alliierten, man muss halt mit den Leuten auf der Alm auch zusammenkommen. Da habe ich halt den Vorteil, dass ich da in Schönau Kinnigsee aufgewachsen bin und das halt auch Freunde von mir außen um mich sind. Oder auch die Holzknechte beim Nationalpark sind Bekannte und Spätzin von mir. Und das ist halt wirklich ein Geben und Nehmen da oben. Und wenn jetzt so einer kommt, der sagt, hey, ich bin jetzt der neue King da oben, ihr macht das, was ich möchte, dann hast du ein Problem da oben.
Ja.
Und es kommt bestimmt wieder, erst einmal nachgerechnet und nachgeforscht, seit 1602, also seitdem die Grassel Schnapsbrenner, bin ich der erste 15. Schnapsbrenner. Seit über 500 Jahren bin ich der 15. Schnapsbrenner.
Ach krass.
Und das gibt es schon über 400 Jahre und dementsprechend wird es auch in den nächsten 400 Jahren noch weitergehen, falls uns die EU nicht irgendwo ein Stimmbeine hat.
Ja, Wahnsinn, der 15. Das ist aber schon.
Das ist schon eine Zeit.
Wahnsinn. Kannst du dir vorstellen, das bis zu deiner Rente zu machen?
Ich sage aber bis zur Rente und vielleicht noch viel länger. Mhm. Vielleicht wäre auch mein Asche da oben verstreut, dass mein Nachfolger noch was da hat von mir. Nein, ich kann es mir auf jeden Fall vorstellen. Es ist zwar eine harte Arbeit wirklich, aber solange es mir gut geht und solange ich wirklich auch Spaß an der ganzen Sache habe, so wie es jetzt gerade ist, habe ich Spaß dran und kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, dass es vielleicht sogar noch länger wird bis zur Rente machen.
Du nähst sogar, gell? Ich habe gelernt, den Meisterwurz, den muss man wie in so Teebeutel, den macht ihr in so Leinensäckchen und den nähst du sogar selber. Also ich nähe auch, deswegen habe ich das sehr lustig gefunden.
Ja, aber nein und nein sind zwei Paar Schuhe.
Okay. Ja, gut.
Weil so einen geraden Strich, das kann, glaube ich, jeder auf der Nähmaschine. Beziehungsweise ich tue auch mein Gewand selber flicken und sowas. Wie gesagt, ich war damals beim Baras, da lernt man einfach sowas. Ich weiß nicht, ob man das heutzutage noch lernt, auf seine Kleidung und auf sich selbst zu achten. Ich beim Dietrich unten habe auch gerne mal Schnittverletzungen gehabt. Irgendwann hat der Schmucker einer gesagt, er darf gerne mal einen Nähkurs machen, dass ich nicht ins Krankenhaus fahren muss.
okay, das anderes nähen.
Genau, aber wie gesagt, das sind zwei Wollschuhe. Ja. Und dann haben wir das mal probiert, das hat aber ganz schön weh da. Und ja,
ihr habt das ausprobiert?
Ja, natürlich.
Männer, wirklich.
Das muss man ausprobieren, das ist heftig. Ja, wenn ihr schon einen Nähkurs macht, dann muss man das ausprobieren.
Bitte nicht nachmachen.
Nein, und ich sage jetzt mal, ja, die Stoffsäcke oder sowas, so gerade Linien durch die Nähmaschine durchlassen, das ist jetzt nicht schlimm. Ich habe auch die Schürzen für die Wurzengrabe habe ich selber genäht, das ist dann schon ein größerer Aufwand, weil da muss ich einen festen Spagern nehmen und das ist halt dann schon ein bisschen was anderes. Aber ja, selbst ist der Mann, heißt der Vera.
Sehr gut. Gerne nachmachen.
Genau.
Aber ist das nur beim Meisterwurz, dass ihr Leinsäcke...
Beim Meisterwurz und beim Bärwurz. Mhm. Genau, Meisterwurz und Bärwurz, das ist zuckerhaltiger Stoff, also quasi auch kein Zucker. Den können wir quasi nicht vermeischen, sondern müssen wir vergeisten. Das heißt quasi, wir nehmen die Wurzel, dann ist in die Stoffsäcke, also ein Teebeutel, legen das in Alkohol-Wassermischung und brennen das da raus. Also es wird quasi durch den Alkohol die Geschmacksstoffe herausgelöst und dann durchs Brenner quasi das alles in ein Destillat umgewandelt. Mhm. Genau. Okay. Und so nehmen wir das in die Sack ein, dass wir das auch aus der Bremlose wieder rausnehmen können. Und das, da ist ja dann noch Alkohol drin, dass wir das wieder vernichten können, dass da wieder ein bisschen was überbleibt. Und genau. Ja.
Mhm. Was sind bei, es gibt ja verschiedene Enzian-Schnäpse. Mhm. Was sind so die Unterschiede? Also Kalbrunnen, Fundensee, normaler Enzian, Gebirgsenzian, gut, Kräuterenzian, ergibt das Wort schon, aber.
Der Unterschied ist, fangen wir mal beim Gebirgsenzian an. Das ist Ackerbau, das beziehen wir hauptsächlich aus Niederbayern. Da haben wir Vertragsbauern. Das wird uns dann quasi angeliefert, egal ob frisch oder trocken oder geschnitten, halt dann schon fertig. Das wird dann bei uns im Tal im großen Stil eingemeischt, im großen Stil gebrannt und liegt dann bloß 3 Jahre auf Esche. Da kann man sagen, da kostet der Liter ungefähr 20 Euro. Dann haben wir unseren Edelwurzenzian. Der wird hauptsächlich im Priesberggebiet oder auf der Eckerleiten gegraben und gebrannt und liegt 5 Jahre auf dem Eschenfass und kostet ungefähr 50 Euro der Liter. Dann haben wir unseren Kalbrunnenzian. Der wird auf der Kalbrunnalmtrümmern gegraben. Das ist nicht der pannonische Enzian, sondern der gelb-punktierte Enzian. Und der wird dann auch im Priesberg drüben brennt und liegt 4 oder 5 Jahre auf Esche. Und dann haben wir noch einen Bergbrennenzian, das ist eigentlich das gleiche wie der Edelwurzenzian, bloß dass der zusätzlich noch ein halbes Jahr auf Eiche ausreift. Da hat er eine leichte Farbe und schmeckt ein bisschen nach Eiche. Und das alles, sage ich jetzt mal, auch so um die 50 Euro der Liter umgerechnet. Und der Fundensee ist rein der pannonische Enzian vom Fundensee. Und man wird am Fundensee gegraben und gebrannt und 7 Jahre auf Esche gelagert und kostet ungefähr 100 Euro so. Genau, und da ist halt auch der Aufwand, sage ich jetzt mal, Eckerleiten, Priesberg, Kalbrunn, da können wir relativ gut mit dem Auto hinfahren, da sind auch die Wege nicht so weit. Und am Fundensee ist halt dann wirklich auch die Lokalität, sage ich jetzt mal, da wo wir alles wirklich zu Fuß machen müssen.
Genau. Okay. Vielleicht gerade ganz passend dazu, zu den vielen verschiedenen Orten aus der Berchtesgadener Region, haben wir auch noch das Berchtesgaden Magazin als Werbepartner mit dabei. Und auch da würde ich einmal sagen, Werbevideo ab.
Kennt ihr schon das Berchtesgaden Magazin? Im Juli 2024 gestartet, haben wir monatlich bereits schon über 40.000 Leser. Sie sind Fans unserer Heimat und der regionalen Angebote. Sie stöbern durch unseren Berchtesgaden Guide und lesen unsere täglichen Blogartikel auf der Suche nach tollen Unterkünften, Empfehlungen zur regionalen Küche, Einkaufs- und Erlebnistipps. Immer mehr Unternehmen präsentieren ihre Angebote bereits auf unserer Plattform und in unserem wöchentlichen Newsletter an über 20.000 Abonnenten. Natürlich findet ihr uns auch auf Instagram und auf Facebook. www.das-berchtesgaden-magazin.de.
Und der Fürst Propst Josef Clemens von Bayern hat 1692 den Gratitz dann
des Richters
Recht erteilt. Zum, ja. Genau. Das ist auch Wahnsinn, was für eine unfassbar lange Zeit das ist. Und dann, wenn die Grassels auch so lange selber dann die Brenner waren, ne? Dass das jetzt erst seit so kurzem tatsächlich
also verkauft. Der Rasch Patel, glaube ich, in die 70er oder 80er Jahre angefangen. Und bis dahin waren es halt die Grassels selber.
Hat es einen Grund, warum es die Grassels nicht mehr sind? Einfach weil.
Die sind ausgestorben. Also nein, die letzte war die Anna Grassel und der ja Mo war der Drossbach. Und die haben quasi die Firma übernommen und dann hat es so gesehen eigentlich in der Firma Grassel kein Grassel mehr gegeben. Das war dann der Drossbach, dann war es der Bayerl Beps und jetzt sind es halt die Söhne von Bayerl. Ja. Genau, also bis in die 80er Jahre, meine ich, war das nur in Grassels Hand. Das war dann der Silvester Grassel, der letzte. Es gibt nur Grassels von dem Schlag, die wohnen auch nur unterstellen, Zillenhäuseln unten, aber die haben halt mit der Firma nichts zu tun.
Okay.
Genau.
Verrückt. Aber schon, also so lange eine Firma so erfolgreich zu haben, und ich meine, Grassel-Enzian kennt hier jeder und auch viele, die hierher kommen.
Ja.
Also es ist schon eine bekannte Marke tatsächlich einfach geworden.
Ja.
Und das so erfolgreich über viele hundert Jahre, das musst du auch erstmal schaffen, in so einem harten Gewerbe. Also ist ja jetzt nicht, dass du, weiß nicht, also das ist ja schon kein einfacher Job in Summe.
Ja, genau. Also es haben auch die Grassels einiges überlebt. Oder die Firma Grassel einiges überlebt, wie zum Beispiel zwei Weltkriege oder halt Corona.
Ja.
Wir Bayern sind ja von den Franzosen überfallen, oder wir Berzgorner sind ja von den Franzosen überfallen worden, an die Bayern abgegeben worden. Und vorbei waren wir eigentlich Fürstpropstei, Berchtesgaden oder Berchtesgaden Salzburg. Wir waren ein eigenes, eigenständiges Land, sage ich jetzt mal. Und 1810 war dann das erste Mal, wo quasi das Recht verloren gegangen ist, beziehungsweise entzogen worden ist. Und dann im Dritten Reich irgendwann einmal genauso und halt dann auch 2021 durch die EU. Und da haben wir unsere Rechte erkämpft und dementsprechend halt dann auch das neue Recht mit dem Verschluss gekriegt, mit der offenen Verschlussbrennerei.
Kam das durch Corona, dass es dann entzogen wurde, oder was war 2021, dass es entzogen wurde?
Die EU hat beschlossen, dass es keine Firma geben darf, die was an Verschluss- und Abfindungsbrennerecht gleichzeitig hat.
Ach krass.
Genau. Und halt dementsprechend unsere Rechte ausnahme. Das einzige hat das Recht in ganz Europa. Glaube, wir haben das alleinige Recht auf den pannonischen Enzian in ganz Europa.
Und das entzogen zu bekommen, ist natürlich da, also kannst jetzt...
Es ist aber relativ schnell gegangen. Ich habe den auch von der Generalzolldirektion relativ schnell überzeugt. Wir waren 4 Tage auf alle Hütten unterwegs und das war immer lustig und schön. Man muss halt einfach menschlich miteinander umgehen und sprechen. Und er hat dann gesagt, er versetzt Berge für uns, dass das alles wieder, oder dass wir es wieder kriegen, sage ich jetzt mal, und vielleicht sogar noch besser. Und jetzt haben wir es wirklich besser wie vorher.
Richtig Gänsehaut.
Ja.
Ja, voll gut.
Na, es ist wirklich top. Es ist gut ausgegangen. Wie gesagt, besser wie vorher.
Toi, toi, toi. Wie würdest du dich selber in 3 Worten beschreiben?
Ha. Na. in 3 Worten? Ha. Keine Ahnung. Dann lass zu, gell? Weiß ich, fein ich. Na, kann ich so nicht beantworten.
Was macht dich aus?
Ich, mich selber.
Mhm.
Kann ich nicht beantworten. Das können andere besser beantworten wie ich. Ich bin ich.
Das war gut. Das sind 3 Worte gewesen. Was erdet dich nach einem langen Arbeitstag?
Dass ich nicht nur länger war. Das ist mal. Weiß ich nicht. Ich habe so einen schönen Job da, wo ich nicht oft über meinen Job schimpfen kann.
Das ist aber auch eine schöne Aussage.
Ja.
Das sagen können nicht viele.
Ja,
sagen können
nicht viele sagen. Na, fällt mir jetzt gerade nichts ein.
Aber das war schon eine wirklich schöne Aussage, dass du gar nicht eigentlich was brauchst, was dich erdet, weil der Job dich so erdet.
Ja.
Gibt es Wünsche für deine Zukunft, die du hast?
Ja, dass meine Kinder gesund groß werden.
Dass du deinen Job einfach
weitermachen darf? Dass ich meinen Job weitermachen darf. Genau, na.
Womit kann man dir immer ein Lächeln ins Gesicht zaubern?
Ja, gibt's einen Haufen Sachen. Ein Haufen Blödsinn. Nein, mit vielen Sachen. Ich bin eine Frohnatur, also. Mir bringt man schnell zum Lachen.
Und nicht so schnell zum Weinen dann hoffentlich.
Ah, kein selten vor.
Okay. Gibt es noch was du den Zuschauern da draußen gerne mitgeben möchtest, was du noch nicht gesagt hast? Oder gerne noch loswerden möchtest? Zeit lassen Enzian trinken, hat er leider ja schon gesagt.
Genau, habe ich schon gesagt. Zeit lassen Enzian trinken. Bleibt so, wie ihr seid. Und lasst es mal bloß mehr auf der Hütte. Das ist mal das erste gesagt.
Darf ich dich mal besuchen kommen?
Definitiv, natürlich. Ja, ich mach das schon auch gern und die Leute wirklich das zu erklären, was wir da machen, warum wir das machen. Das ist halt schon auch schön, die Leute aufzuklären. Aber es sind halt immer wieder, und das ist halt einfach leider der Großteil Leute dabei, die was du eigentlich am Berg überhaupt nicht brauchen kannst.
Nicht ohne Grund fliegt unsere liebe Bergwacht auch so viele oder beziehungsweise hat allgemein so viele Einsätze.
Leider, ja.
Dann doch viele gibt, die den Berg missachten.
Genau. Und das ist auch das, was die Leute immer wieder erklären. Verletzungen ist alles schön und gut, aber die Selbstüberschätzung ist einfach blöd. Ich habe so viele Leute da oben, die was mit auch nur am Priersberg mit Sachen daherkommen, die was ich nicht einmal in der Stadt ziehen darf. Ja, also es ist wirklich, man muss das nicht machen, die arme Bergacht ist schon genug gefordert mit Verletzten.
Ja. Ja. Und es sind alles Ehrenamtliche.
Genau.
Ja. In diesem Sinne, ich glaube, sonst schweifen wir zu sehr in andere Richtungen. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
Ja, gerne. Schön, schön, dass du da warst, dass ich da heute helfen.
Danke.
Danke.
Schaltet's wieder ein. In 2 Wochen gibt's die nächste Folge. Wenn euch die Folge gefallen hat, dürft ihr sehr gerne den Gefällt mir-Knopf drücken, dem Kanal folgen. Und wenn ihr Fragen an den Max habt, dann dürft ihr auch sehr gerne die Kommentarfunktion nutzen. Und ansonsten wünsche ich euch ganz tolle 2 Wochen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!
Für dich.